Israel-Sonntag, so wird dieser Sonntag im Kirchenjahr seit etlichen Jahren schon genannt. Und wir hatten im Vorwege uns darauf verständigt, dass wir uns auch an dieses Thema halten wollen. Und deswegen ein Predigttext aus Jesaja 62. Ich lese Jesaja 62, Vers 6 bis zum Schluss des Kapitels aus der Lutherbibel. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln sollen's auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Was war passiert? Jerusalem lag in Schutt und Asche. Der prachtvolle, von König Salomo einst erbaute Tempel war nur noch ein Haufen von Trümmern. Die israelische Oberschicht und die Priester waren nach Babylon verschleppt, bald auch das ganze Volk. Die Glaubenswelt war zusammengebrochen. In Glaubensfragen herrschte eine tiefe Krise, Klage, Unverständnis, Depression, große Zweifel an Gott bestimmten das Denken und Fühlen lange Zeit. Da war man im alten Israel nicht anders als wir Menschen heute. Jede Katastrophe im Leben stellt unausweichlich die Frage: Wo ist Gott? Wo war Gott? Wo ist er jetzt? Hier die militärische Katastrophe, der verlorene Krieg. Die politische Katastrophe, der Staat wird ausgelöscht. Die menschliche Katastrophe, die Deportation des ganzen Volkes in ein 1200 Kilometer entferntes Land. Nur ein paar wenige Versprengte blieben zurück. Und wer sich mit der Geschichte unseres Volkes Mitte des letzten Jahrhunderts beschäftigt hat, oder gar selbst beteiligt, selbst erlebt hat, kennt diese Frage: Wo ist Gott? Wer mit seinem Traumata aus jener Zeit zurechtkommen muss, fragt sich: Wo war er, dieser Gott? Warum musste gerade mein Bruder in jenem Krieg fallen? War Gott nicht stark genug? War Gott nicht stark genug, das Südreich Juda vor der Zerstörung zu bewahren? In jener Zeit, in der Umwelt Israels, war das eine klare Logik. Wenn der Tempel einer Gottheit zerstört ist, dann hat die Gottheit verloren. Sie ist unterlegen. Mit der Zerstörung des Tempels hat ein anderer Gott gesiegt. Und nicht nur der Tempel, sondern der Gott dieses Tempels ist vernichtet. Jahwe, der Gott Israels, hatte er uns nicht einst durch seinen Knecht Mose aus Ägypten herausgeführt in das gelobte Land? War er zu schwach? War er unterlegen, gar vernichtet? Fragen, wie sie aktueller kaum sein können und wie sie gestellt werden, wenn wir an die Kriege in den arabischen Ländern denken. Oder denken wir an die Kriege in afrikanischen und asiatischen Ländern und wir fragen uns, Gott, warum lässt du so viel Elend? Warum lässt du so viel Krieg? Warum so viel Morden zu? Hast du nicht gesagt, du bist ein Freund der Unterdrückten, der Armen? Gott, wo bist du? Israel. Wer den Medien glaubt, der kann schon bald nicht anders als Israel als einen Unrechtsstaat bezeichnen. Wer sich mit den Informationen dahinter befasst, fragt sich, wie soll ein Staat zurechtkommen? Wie soll ein Staat sich wehren gegen Menschen, die innerhalb der eigenen Staatsgrenzen leben, aber alle Mittel ergreifen, um diesen Staat zu zerstören? Weil sie ihn hassen. Aus persönlichen, aus politischen, vor allem aus religiösen Gründen. Gott, wo bist du? Bist du unterlegen? Die Situation Israels ist grundlegend eine andere als die jedes anderen Staates. Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, Israel, das ist das Volk, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein. Das ist das Volk, zu dem der lebendige Gott, der eine, der ewige, der Schöpfer der Welt gesagt hat, ich werde dich segnen und durch dich sollen gesegnet sein alle Völker. Das ist das Volk, von dem er gesagt hat, du bist mein Eigentum. Er liebt sein Volk. Er ist seinem Volk treu und hält sich an den Bund, den er mit diesem Volk geschlossen hat. Ich werde dich segnen. Und du wirst der Segen für alle Völker sein. Aber auch sich selbst ist dieser Gott treu. Und hat er ihnen nicht immer wieder gesagt, ich bin der eine Gott? Ich bin der einzige Gott, der Lebendige, und ich kann es nicht ausstehen, wenn ihr euch anderen Gottheiten anhängt, wenn ihr tote Götter, kraftlose Götzen verehrt. Jesaja 44, Abvers 9, die schönen Bilder sind ohnmächtig. Fragt man ihre Verehrer, was die Götzen denn vollbracht haben, so müssen sie beschämt verstummen, denn von Taten haben sie nie etwas gesehen oder zu hören bekommen. Wie kann jemand so töricht sein und sich einen Gott machen, sich ein Götterbild gießen lassen, ein Bild, das doch nicht helfen kann? Wie kann sich jemand, der den lebendigen Gott kennt, vor einem Holzklotz niederwerfen? Die von Gott berufenen Propheten hatten dann die Aufgabe, dem Volk zu erklären, dass nicht Gott versagt hat, dass nicht Gott besiegt ist, dass er sein Volk nicht im Stich gelassen hat, sondern eure Sünde trennt euch von mir. Zerstörung ist die Folge davon, dass das Volk sich von seinem Gott abgewandt hat, fremden Göttern zu Diensten war, soziale Ungerechtigkeit in Israel auf der Tagesordnung stand. Micha sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Oder Jesaja, soll denn das ein Fasten sein? An dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet, wollt ihr das ein Fasten nennen und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen haben soll? Das ist dein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib sie frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, entziehe dich nicht deinen eigenen Verwandten. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Deine Heilung wird voranschreiten, schnell, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich, siehe, hier bin ich. Nein, müssen die Propheten sagen, es ist eurem Gott nicht gleichgültig, wie ihr lebt. Nein, er ist nicht ein stummer Gott, er ist nicht unterlegen und denen aus Holz und Stein ist er schon gar nicht gleich. Nein, er ist kein philosophischer Gedanke und er ist nicht die Vergötterung eines Archetypos. Nein, er ist der lebendige Gott. Er ist euer Gott. Er hat euch erwählt, wie ein Bräutigam seine Braut, seine Herzdame, seine Liebe. Gott liebt euch. Gott liebt sein Volk. Er liebt und er zürnt über eure Treulosigkeit und empfindet zugleich Bedauern, dass er so hart bestraft. So ist es auch diesmal. Im Nichts der vollkommenen Zerstörung lässt Gott seinen Propheten Jesaja verkünden, dass die Strafe ein Ende hat, dass Jerusalem wieder aufgerichtet wird. Jesaja 43: Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Ich gedenke deiner Sünde nicht mehr. Als dann die Perser das babylonische Reich erobern, wird Jesajas Prophezeiung wahr. Jerusalem wird wieder aufgebaut, ein neuer Tempel wird errichtet. Ist damit der Predigttext erledigt? Ist es ein historischer Text? In eine ganz bestimmte Zeit hineingesprochen, mit ganz bestimmten Ansagen Gottes für ganz bestimmte Menschen? Ja und nein. Als Israel ab 445 vor Christus unter Nehemia und Esra wieder aufgebaut wurde, die Stadt Jerusalem neu errichtet, ein neuer Tempel gebaut, der Gottesdienst neu begonnen wurde, da waren die Leute sich sicher, Gott hat sein Wort gehalten. Er hat genau das getan, was er vorher angekündigt hat. Im Jahr 70 nach Christus erlebte Jerusalem und Israel ein ähnliches Desaster. Der militärische Oberbefehlshaber, spätere Kaiser Titus, belagert Jerusalem und will den jüdischen Aufstand niederschlagen. Das gesamte Arsenal der damals bekannten römischen Waffen setzte ein, Katapulte, Onager, Ramböcke, alles, was sie zur Wahl hatten, und innerhalb von 4 Wochen fällt die Stadtmauer Jerusalems. Die innere Stadt und der Tempel halten noch stand bis Anfang August. Die Römer stecken die Stadt in Brand und töten jeden, der noch lebt, der nicht vorher Selbstmord begangen hat. Dann wird der Tempel irreparabel zerstört, nicht wieder aufgebaut. Wir alle kennen aus den Bildern oder aus eigenem Anschauen die Klagemauer, den kläglichen Rest dieses Tempels. Die letzten Aufständischen hatten sich nach Masada zurückgezogen, konnten sich bis 73 noch den römischen Legionen widersetzen. Als dann aber auch die Festung eingenommen wird, finden die Soldaten nur Totenstille. 960 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, haben sich getötet, weil sie nicht in die Hand der römischen Soldaten fallen wollten. Das Ende eines Staates. Das Ende eines Volkes. Die Juden leben heimatlos, staatenlos, zerstreut über die ganze Erde, das eine Mal geachtet, das andere Mal gehasst. Gehasst, die Juden sind schuld. An allem Unheil sind die Juden schuld. Ein antisemitisches Vorurteil, das offensichtlich nicht tot zu kriegen ist und sich durch die Jahrhunderte hält. Die Juden haben den Herrn Jesus getötet. Das reicht doch aus als Begründung für etliche Kreuzzüge der christlichen Ordensritter des Mittelalters. Die Judenvernichtung durch unseren deutschen Nationalstaat, nein, das habe ich jetzt falsch gesagt, durch den Vorgänger unseres Staates, aber vielleicht fühlen wir uns doch daran irgendwie noch beteiligt. Aber letztlich war es kein Einzelfall, es war nur in seiner Dimension unfassbar, bis heute zutiefst erschütternd. Ich erinnere mich an den Bericht meines Vaters. Damals war er ein angehender Teenager, 12, 13 Jahre alt, der älteste Sohn einer Familie, später mit 8 Kindern. Mein Opa kam nach Hause und flüsterte seiner Frau zu: Wir haben den Krieg verloren. Der Junge hätte das nicht hören sollen, aber er hatte, wie auch seine Kinder, gute Ohren. Warum sagst du das? Antwortete Oma, und er sagte: Ich habe gesehen, was sie mit den Juden machen. Und wer Israel angreift, der wird unterliegen. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Da jubeln die Herzen der Juden auf der ganzen Welt. Jetzt erfüllt Gott seine Verheißung. Das, was in Jesaja 62 steht, das wird jetzt wahr. Der Herr hat geschworen bei seinem Rechten, bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es essen. Und die es ernten, sollen es trinken. Sie sollen jubeln über den Herrn und ihn rühmen in den Vorhöfen seines Heiligtums. Man wird dich nicht mehr nennen die verlassene Stadt. Ist der Predigtext jetzt erledigt? 1948. Ist er denn Wirklichkeit geworden? Ist er nicht? Hier heißt es, dass Jerusalem zum Lobpreis der Völker wird. An anderer Stelle wird gesagt, dass Jerusalem zu dem Ort wird, an dem die Völker pilgern, um die Weisheit Gottes zu lernen. Davon können wir vielleicht gerade etwas ahnen, aber soweit ist es noch nicht. Und es ist schon gar nicht Frieden in den Mauern Jerusalems und auf dem Heiligen Berg. Das weiß jeder. Auch wenn Gott schon vieles getan hat. Auch wenn in der Wüste Bäume blühen und das Land grün wird. Der Friede Jerusalems ist noch nicht da. Sollten da nicht wir, die wir den Messias kennen, uns einreihen zu den Wächtern auf den Zinnen und mit ihnen beten für Jerusalem und den ganzen Tag, die ganze Nacht nicht schweigen, den Herrn erinnern, ihm keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem aufrichtet und es setzt zum Lobpreis auf Erden? Jesus war der zum Volk Israel gesandte Messias. Jesus war der für die ganze Welt gesandte Messias. Und er war einer aus diesem geliebten Volk Gottes. Als Gottes Sohn Mensch wurde, da wurde er ein jüdischer Zimmermannssohn aus Nazareth. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Rettungsbotschaft für alle Völker und diese Botschaft hat ihren Anker in Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. In Jerusalem, wo Jesus verurteilt und hingerichtet wurde. Vor den Toren Jerusalems, wo er aus dem Tod auferstand, den Tod besiegte. Als er auferstand, da war der letzte Feind schon besiegt. Und wie barmherzig ist dieser Gott, dass er all die Völker der Erde mit hineinnimmt in den Segen, den er seinem erwählten Volk Israel zugesprochen hat, den Nachkommen Abrahams und Isaaks und Jakobs. Seine Liebe. Er hat uns eingeschlossen in seine Erwählung und in seinen Rettungsplan. Wir dürfen, egal welche Rasse, egal welche Sprache, egal was wir auf dem Kerbholz haben, egal was unser Volk in die Geschichtsbücher geschrieben hat, wir dürfen Gottes Kinder und Teil des Volkes Gottes werden. Teil des erweiterten Volkes Israel, in dem Juden und Nichtjuden gleichermaßen Yahweh, den Gott Israels, ihren Vater nennen. Paulus erklärt das in einem Bild. Er sagt, die Juden, das Volk Israel, sind die Wurzel eines Ölbaums. Und die Christen aus nichtjüdischen Völkern sind Zweige, die in diesen Ölbaum eingepfropft wurden und nun mit den Juden gemeinsam ein Ölbaum sind. Wohlbemerkt, Zahlwort 1. Ein gemeinsamer Ölbaum. Und dann sagt Paulus nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und daran denke. So steht es uns nicht nur gut an, sondern so ist es unser Auftrag, darum zu beten, dass die Nachkommen Israels den Messias erkennen. Gründer einer messianischen Gemeinde in Jerusalem, er hat geschrieben, vor 2000 Jahren haben die Heiden in Jesus Christus Anteil erhalten am Glauben und der Erwählung des jüdischen Volkes. Heute kommt den ehemaligen Heiden die große Aufgabe zu, auch den Juden zu bezeugen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und das für alle Menschen, für Heiden und Juden. Jesaja hat seine Worte damals zum deportierten Israel in Babylon gesprochen. Ein Trostwort Gottes. Ihnen darf er ankündigen, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden wird. Diese Worte weisen hin auf das, was dann mit dem Wiederaufbau unter Nehemia und Esra geschah. Das ist richtig. Aber diese Worte weisen noch viel, viel weiter. Sie weisen darauf hin, wie das Heil nicht nur für Israel, sondern zu allen Menschen kommt und wie alle Menschen Teil des Volkes Gottes werden. Teil des erwählten, geliebten Volkes Gottes. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk. Erlöste des Herrn. Man wird sie nicht mehr nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Das Heil ist zu uns gekommen. Durch diesen Mann aus dem Volk der Juden, Jesus Christus, unseren Herrn. Das bedenken wir. Und ich hoffe, dass wir es nicht nur an diesem Israelsonntag bedenken, dass wir bestaunt, dass wir beglückt und dankbar darüber sind, dass Gott uns eingeschlossen hat in den Segen, den er seinem Volk versprochen hat. Dass er uns eingeschlossen hat in den Heilswillen, den er auch heute noch seinem Volk erhält. Wir bieten wie die Wächter auf den Mauern um Heil und um Frieden für Jerusalem. Möge Jerusalem den Messias Jesus erkennen. Amen.